Guten Morgen. In der Osterpredigt in der letzten Woche, da haben wir uns ganz besonders auch mit dem Jünger Thomas auseinandergesetzt. Jesus war auferstanden und er hatte sich dann den anderen Jüngern gezeigt. Doch einer war nicht dabei gewesen und das war Thomas. Und deswegen zweifelte Thomas auch daran, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Die anderen Jünger erzählten ihm davon, wie wir das hier in Johannes Kapitel 20 gelesen haben. Wir haben den Herrn gesehen, sagten sie. Aber er antwortete ihnen, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Er wollte ihren Worten keinen Glauben schenken. Doch nach etwa 8 Tagen gab es dann eine weitere Begegnung, wo Jesus auch auf Thomas gestoßen ist. Und dann hat er seine Finger in die Wunden von Jesus gelegt. Und er hat daraufhin dann auch zum Glauben gefunden. Er begegnete dem Auferstandenen. Und so kam er vom Zweifeln zum Staunen. Von da an nannte er Jesus seinen Herrn und seinen Gott. Und die Betonung hier, finde ich, liegt auf dem Wort Gott, dass er ihn als Gott hier anspricht. Der Gott, der den Tod besiegt hat. Der lebendige Gott, der nicht ja, im Grabe geblieben ist. Thomas hatte verstanden, dass nur Gott so etwas bewirken kann. Und der Tod hatte bei Jesus nicht das letzte Wort gehabt. Nein, er ist auferstanden. Er lebte, er lebt auch heute, auch 2000 Jahre etwa nach diesen Ereignissen. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir einmal eine Frage gestellt, nämlich, welche Auswirkungen hat eigentlich die Auferstehung Jesu auf mein Leben? Was für einen Unterschied macht es, dass Jesus auferstanden ist? Wenn wir leben im Licht dieser Auferstehung, aber was wäre eigentlich gewesen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Was wäre, wenn er am Kreuz gestorben wäre und seine Geschichte damit ein Ende gefunden hätte? Wäre Jesus nicht auferstanden, dann bliebe von unserem Glauben auch nicht mehr so viel übrig. Wir hätten dann noch die Moral. Er hat viele gute Dinge gelehrt. Wir lesen von der Bergpredigt, die uns überliefert ist, von vielen weisen Worten, die er uns mitgegeben hat. Das würde dann noch da sein. Wir könnten das als ein Vorbild nehmen, aber ohne die Auferstehung verliert all das auch an Bedeutung, an Wirkungskraft. Was sind schon diese schönen Worte eines Menschen wert, der vorgab, die ganze Welt retten zu wollen und wenn er es dann doch nicht geschafft hätte, wenn er dann doch am Kreuz sein Ende gefunden hätte. Kann man dem trauen, der seine Auferstehung angekündigt hat, der das gesagt hat, dass es passieren wird und wenn es dann doch nicht gekommen wäre? Nein, so jemanden würden wir nicht trauen, sondern wir würden ihn eher als Hochstapler oder als Lügner bezeichnen, wenn es dann nicht so gekommen ist, wie er es angekündigt hat. Jesus hat das angekündigt, er hat gesagt, so wird es sein und deswegen musste er auch liefern. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann bliebe uns auch noch die Tradition, dass wir so ja, zusammen sind, so wie wir es immer gewohnt sind. Und dann wäre unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde vielleicht nicht viel mehr als so ein Kulturverein, wo wir zusammenkommen, wo wir eine gute Gemeinschaft haben, wo wir eine Tradition fortsetzen. Aufrechterhalten. Es ist schön, dass wir füreinander da sein können und es ist auch gut, dass wir einander haben. Aber allein die Tradition weiterzuführen, das ist nicht der Sinn, den Gott unserem Leben geben möchte. Paulus drückt es folgendermaßen aus. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Ohne die Auferstehung gibt es diesen Sinn nicht. Und nun möchte ich einen wichtigen Punkt hervorheben. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Ohne die Auferstehung gibt es auch keine Errettung. Die Errettung ist also nicht nur an den Kreuzestod, mit dem Kreuzestod verknüpft. Wäre das Grab nicht leer, so würden wir auch keine Vergebung für unsere Sünden haben. Die Kreuzigung allein reicht nicht aus. Die Errettung unserer Seelen wird erst durch die Verbindung von Kreuzigung und Auferstehung wirksam. Es gehört beides zusammen. Ein toter Heiland wäre nicht in der Lage, uns zu erretten. Und der Glaube an einen toten Retter kann niemanden von seinen Sünden freimachen. Der Reformator Johannes Calvin hat es einmal folgendermaßen ausgedrückt: Durch Jesu Tod ist die Sünde abgetan, aber durch seine Auferstehung ist die Gerechtigkeit uns erworben und wiederhergestellt. Wie aber hätte er uns im Tode vom Tode freimachen können, wenn er dem Tod selbst unterlegen wäre? Wie hätte er uns den Sieg erringen können, wenn er selbst den Kampf gegen den Tod verloren hätte? Unser Heil ist also auf den Tod und die Auferstehung Christi gleichermaßen begründet. Und zwar so: Durch den Tod ist die Sünde abgetan und der Tod überwunden. Durch die Auferstehung ist uns Gerechtigkeit wiedererworben und das Leben geschenkt. Dabei ist aber zu beachten, dass uns erst durch die Gabe der Auferstehung die Kraft und Wirkung seines Todes zukommt. Es gehört beides zusammen. Jesus hat bewirkt, dass wir in Gottes Augen als gerecht erklärt werden. Dazu müssen wir wiedergeboren werden. Als Nachfolger von Jesus haben wir Anteil sowohl an seiner Kreuzigung als auch an seiner Auferstehung. Wir sind mit ihm gekreuzigt, wie es Paulus ausdrückt, und auch mit ihm zu neuem Leben auferstanden. Das steht in Galater 2, ab Vers 19. Da heißt es: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Es gibt ein Sakrament, das auf diesen Tod und die Auferstehung zu dem neuen Leben hinweist. Wer weiß, welches Sakrament das ist? Ja? Genau, die Taufe ist es. Durch das Untertauchen nehmen wir Anteil an der Kreuzigung Jesu, und durch das Auftauchen wieder steht das für die Auferstehung, für das neue Leben in Christus. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Die Auferstehung ist nicht nur etwas, was in der Zukunft liegt, sondern im geistlichen Sinne sind wir auch schon im Hier und Jetzt auferstanden. Wir sind bereits auferstanden durch das, was Jesus getan hat. Das hat Gott bewirkt durch seinen Heiligen Geist in uns. Mit derselben überwältigenden Macht, wie dieser Geist gewirkt hat bei der Auferstehung Jesu, dieselbe Macht hat er auch, wirkt auch in uns, so wie er ihn von den Toten auferweckt hat. Er verändert uns, er formt uns zu seinem Bild. Das nennen wir Heiligung. Ist dir diese enorme Macht bewusst, diese Auferstehungsmacht in deinem Kampf auch gegen die Sünde? Ist dir das bewusst, dass da dieser Heilige Geist ist, der mit so einer Macht wirkt? Er hat triumphiert über den Tod und den Teufel. Und dieselbe Macht ist auch in uns. Der Heilige Geist kann auch uns den Sieg über die Sünde schenken. Egal in welchem Bereich deines Lebens du mit Sünde zu kämpfen hast, er kann dir den Sieg in diesem Bereich schenken und dieser Sünde, dieser Macht der Sünde ein Ende setzen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du Nein sagen zu dieser Sünde. Das sind zum Beispiel alle, die mit Süchten zu kämpfen haben, Alkohol, Nikotin, Drogen, was auch immer. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir freigesetzt werden davon. Und das betrifft auch zum Beispiel sexuelle Sünden. Das betrifft Ängste, die uns gefangen nehmen. Er möchte uns davon frei machen. In Christus können wir über jede Sünde triumphieren. Und es gibt keine Sünde, die so schwerwiegend wäre, dass er nicht uns davon auch befreien könnte. Jetzt denkt ihr vielleicht, oder manche denken sich, ja, was ist denn jetzt mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Wie sieht es denn damit aus? Davon kann er uns bestimmt nicht befreien. Ja, es stimmt, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird. Aber diejenigen, die diese Sünde betrifft, das sind auch in der Regel nicht diejenigen, die sich darüber Gedanken machen. Ich spreche hier von diesen Sünden, wo ich drüber rede, von den Sünden, denen wir uns bewusst sind und die wir auch bereuen, von denen, die wir verändern wollen, von denen wir uns lossagen wollen. Vertraue Gott, dass er auch dich von dieser Sünde, die dir vielleicht gerade vor Augen steht, befreien wird. Und dass das nicht nur eine Theorie ist, dass du das weißt, dass er das kann in der Theorie, sondern dass es eine praktische Realität für dein Leben ist, dass du das auch erfahren wirst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist wichtig, dass wir dazu der Sünde den Kampf ansagen. Und du musst fest entschlossen sein, diese Sünde auch zu überwinden. Wenn du wirklich frei werden willst, dann möchte ich dich herausfordern. In Gottes Wort lesen wir Folgendes: Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Bekenne deine Sünde. Lass Licht in das Dunkel scheinen, zu Gottes Ehre. Eine Möglichkeit dafür wird im Anschluss an den Gottesdienst sein. Du kannst in den Pavillon kommen, ich werde da sein. Du kannst etwas mitteilen, wenn du das möchtest. Wir können gemeinsam ein Gebet sprechen. Du musst nicht eine Sünde bekennen, wenn du das nicht willst. Du kannst auch einfach allgemein sagen, dass du ein Gebet haben möchtest. Aber ich möchte jeden herausfordern, die Sünden zu bekennen und auszusprechen auch, dass Gottes Licht da hineinscheint in unser Dunkel. Wir haben das Vorrecht, unsere Anliegen vor den lebendigen Gott zu bringen, dem auferstandenen Gott. Er hat die Macht, auch dein Leben zu verändern. Und es gibt noch eine weitere Folge der Auferstehung Jesu. Weil er auferstanden ist, werden auch wir einmal leiblich auferstehen. Das ewige Leben bekommen. Jesus ist in die Welt gekommen, damit Menschen das ewige Leben haben können. So drückt es Johannes in Kapitel 3, Vers 16 aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Auch für uns wird der Tod nicht das letzte Wort haben. Jesus geht mit seiner Auferstehung uns einen Schritt voraus und wir dürfen ihm nachfolgen. Und nicht nur das, weil Jesus lebt, wissen wir, dass er auch eines Tages wiederkommen wird. Wäre er tot, wäre er im Grab geblieben, würde er auch nicht wiederkommen. Wir erwarten seine Rückkehr. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir wissen, dass er kommen wird. Bist du bereit für sein Kommen, wenn er hier auf diese Welt zurückkommen wird? In welchem Zustand wird dein Herz sein, wenn er zurückkommt? Als Gemeinde haben wir uns vorgenommen, wir wollen ein Herz für Gott, ein Herz füreinander und ein Herz für andere bekommen. Aber wird dieses Herz dann auch so sein, wenn er kommen wird? Bist du bereit in deinem Herzen? Bist du momentan damit beschäftigt, ihm näher zu kommen? Ihm zu erlauben, auch dein Herz zu verändern? Oder verschließt du eher dein Herz und willst nicht, dass er da etwas verändert? Jeder prüfe den Zustand seines Herzens. Jesus wird so unerwartet kommen wie ein Dieb in der Nacht. Davon lesen wir in Matthäus 24. Ab Vers 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn, also Jesus, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung vorher angekündigt. Seine Jünger hatten ihn gehört und dennoch waren sie überrascht, als es dann tatsächlich passiert ist. Lasst uns Jesus' Ankündigung seiner Wiederkunft ernst nehmen. Lasst uns damit rechnen, dass er wirklich auch wiederkommt, damit wir nicht überrascht werden und unerwartet dann da sind, unvorbereitet. An Karfreitag haben wir darüber gesprochen, dass sich eine Dunkelheit ausgebreitet hat, an dem Tag, als Jesus gestorben ist. Dieses Dunkel des Todestages wurde schließlich von dem Licht der Ostersonne überstrahlt. Und auch wir dürfen in diesem Licht der Auferstehung leben. Wir dienen einem lebendigen Gott, der den Tod besiegt hat. Und das gibt unserem Leben einen Sinn. Viele Menschen haben diesen Sinn im Leben nicht gefunden. Und wir haben das Vorrecht und gleichzeitig die Verantwortung, sie darauf hinzuweisen, auf diesen Sinn aufmerksam zu machen. Die gute Botschaft ist, das Leben ist nicht sinnlos. Es gibt einen Sinn. Und da gibt es einen liebenden Gott, der sich danach sehnt, dass wir auch seine Liebe erwidern. Jesus möchte uns ewiges Leben schenken. Und wir dürfen anderen von dieser Hoffnung weitererzählen, die in uns ist. In 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Ein Leben im Licht der Auferstehung ist auch ein siegreiches Leben. Jesus hat den Tod und die Sünde besiegt. Und dementsprechend dürfen auch wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns ist, Befreiung von Sünde erfahren. Aus eigener Kraft werden wir diesen Sieg nicht erringen. Doch in der Auferstehungskraft schenkt Gott auch uns den Sieg über Sünde. Und so wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird, so möchte er auch uns verändern zu einem neuen Leben. Und dazu müssen wir das Alte hinter uns lassen und uns auf das Neue einlassen. Das ist das Leben, das Gott für jeden von uns bereithält. Lasst uns Gott die Ehre geben, indem wir ein Leben führen, durch das unsere Hoffnung und die Kraft der Auferstehung sichtbar werden. Amen.